Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Wir haben hier wirklich gerade etwas Historisches. Das passiert nur alle 500 Jahre mal, das letzte Mal mit Gutenbergs Druckerpresse. Wir müssen alle ein Stück weit journalistisch denken in der heutigen Zeit. Weil jeder, der am Internet angeschlossen ist, hat nicht nur den Luxus auf den Zugang zum Weltwissen, sondern auch die Verpflichtung, verantwortlich damit umzugehen. Es ist kein Zufall, dass sich Hass und Fake News so rasant verbreitet haben und über Jahre lang dort auch ungebremst getobt haben und toben durften, weil das ganz viele Milliarden Profit gebracht hat für diese Unternehmen.
Sie hören den Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Heute ist bei mir zu Gast der Journalist, Blogger und Moderator Richard Gutjahr. Über ihn schreibt der Spiegel: Wenn man das, was seit einigen Jahren die Medien erschüttert, als Tsunami bezeichnet, dann ist der Blogger Richard Gutjahr einer derjenigen, der auf dieser Welle der Zerstörung jauchzend dem Strand entgegensurft. Darüber, was das bedeutet, welcher Segen und Fluch die sozialen Medien zugleich sind, was ihn geprägt hatte und zu dem, was er wurde, was er heute ist, darüber spreche ich mit ihm gleich. Mein Name ist Tina Meyer-Schneider. Ich hoste den Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut, mit dem wir Menschen nach vorne bringen, die etwas bewegen. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Richard Gutjahr.
Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Gutjahr, Sie sind Journalist, aufgewachsen in Bonn der 70er und 80er Jahre. Bei mir gleich die Assoziation: Hat dieses politische Umfeld Sie motiviert, Journalist zu werden?
Nicht ganz. Ich bin schon in frühen Kindheitsjahren nach Bayern verschleppt worden. Ich bin hier in München zur Schule gegangen und bin dann auch hier, habe hier auch mein Abitur gemacht. Insofern, man darf sich ja dann nicht Münchner oder Bayer nennen, weil man hier ja nicht geboren ist. Aber ich bin hier schon größtenteils sozialisiert und ein bisschen Bonner Rheinländer Natur habe ich wahrscheinlich schon mitbekommen in die Wiege. Aber das spürt man nur sehr selten.
Würden Sie heute Karneval noch feiern?
Nee, und ich tue mir auch immer schwer, ob man Karneval oder Fasching sagen soll. Man kriegt gleichermaßen von beiden Vereinen einen auf die Mütze. Deswegen versuche ich während der ganzen Sause so im Februar gar nicht in Deutschland zu sein. Da hat man diese Diskussion erst gar nicht.
Sie sind an vielen Orten der Welt schon gewesen. Das interessiert mich sehr, besonders Ihre journalistischen Anfangsjahre. Schon da oder während des Studiums sind Sie viel in Amerika gewesen. Was ist denn für Sie der grundlegende Unterschied zu dem Journalismusstudium hier oder die journalistische Arbeit in den USA?
In den USA ist man tatsächlich schon so ein bisschen experimenteller unterwegs gewesen. Das Internet gab es ja, oder das World Wide Web gab es ja zu Beginn meiner Studienzeit noch gar nicht. Wir hatten, ich glaube, meine erste E-Mail habe ich so im zweiten oder im dritten Semester geschrieben davor. Meine Bewerbungsreportage für die Deutsche Journalistenschule, die man vor Ort schreiben musste, um zu zeigen, dass man da also keinen Unterschleif betreibt und man die auch wirklich selber tippt, habe ich noch auf einer Schreibmaschine getippt.
Ich kann mich auch erinnern, als mein Studium angefangen hat, gab es sogenannte PC-Pools auf einmal in den Universitäten. Zu Hause brav alles mit der Hand geschrieben, dann ab in die Uni. Da haben sich dann alle in solchen überhitzten Informatikräumen getroffen, abgetippt und gehofft, dass das alles gut geht. Heute hat sich das total verändert. Wenn wir durch die Straßen laufen, sehen wir Menschen Smartphone in der Hand, haben Kontakt zur Welt überall, aber nach denjenigen Kriterien, die sie sich aussuchen. Wie empfinden Sie das heute, dass wir jede Art von Information, egal wo wir sind, abrufen können?
Es ist ja fast so, wenn man sich umschaut auf der Straße, ich habe diesen Prozess dieses Wandels sehr genau beobachtet. Ich bin immer durch die ICEs gelaufen oder am Flughafen an den Gates und habe gezählt, also wirklich sprichwörtlich gezählt, wie viele Leute haben noch eine Zeitung oder ein Buch in der Hand und wie viele Leute schauen schon auf einen Bildschirm. Das war so ein Prozess um die Nullerjahre rum, ging das los mit den ersten Laptops, die man auch für weniger Geld kaufen konnte. Das ging dann über diese Club-Handys hin bis zum ersten iPhone und den Smartphones. Und den Tablets. Heute kann man ganz ohne groß drüber nachzudenken einfach sagen, der Bildschirm hat gewonnen, ne, und das Gedruckte platt gemacht. Es gibt nur noch sehr wenige Menschen, die überhaupt noch Gedrucktes unterwegs lesen. Und das ist Fluch und Segen. Gleichzeitig kann man sagen, kommt ja immer drauf an, was man draus macht und was man vor allem drauf guckt. Ne? Ich sehe zum Beispiel sehr häufig, dass mittlerweile gucke ich gar nicht mehr, wie viele Bildschirme die Menschen in der Hand haben, sondern jetzt bin ich noch ein bisschen indiskreter, sondern ich neige mich dann gerne auch mal über die Schulter rüber, um zu gucken, was gucken die denn oder was machen die denn auf ihren Bildschirmen. Und da ist mir aufgefallen, dass die Leute weniger lesen als noch vor 5 oder vor 10 Jahren, sondern die meisten Bildschirminhalte, die ich sehe, sind entweder Bilder, also bewegt Bilder, Video, Netflix und so, oder aber auch so Doku oder Wordle oder irgendwelche Spiele, die dort gespielt werden. Das heißt also, nicht nur, dass die Leute sich weniger informieren, sondern die Leute lassen sich auch gerne mehr berieseln und auch ablenken. Und das ist also eine doppelte Konkurrenz für mich als Journalist, weil früher blieb den Menschen ja gar nicht viel mehr übrig. Die haben sich eine Zeitung oder eine Zeitschrift gekauft und die wurde dann gelesen, ob es ihnen gefallen hat oder nicht. Sehr viel mehr Abwechslung gab es einfach im Zug oder auf dem Flugsteig nicht. Und jetzt konkurrieren wir im Grunde genommen mit allem, was man auch digitalisieren kann. Spannende Zeit.
Jetzt haben Sie mir das schon vorweggenommen, denn das interessiert mich. Was löst das in Ihnen als Journalist aus? Könnte man sich sowas wie die Bonner Runde oder Ähnliches, früher erinnere ich mich, hat mein Großvater noch Fernsehen geschaut, da saßen im Schwarz-Weiß die Herren rauchend bei einem Glas Bier und haben die Journalisten die Politik besprochen als Bewegtbild für den Bürger draußen und ARD und ZDF hat es ausgestrahlt. Gibt es solche Formate überhaupt heute noch?
Naja, es gibt ja und gab ja schon immer irgendwie Dork im Turm und Anne Will, die berühmten Sonntagabend-Talkshow-Formate. Aber selbst die mussten natürlich davor schon seit Jahrzehnten immer den Tatort senden, damit die Leute in Anführungszeichen wenigstens noch ein bisschen hängen bleiben und sich ein bisschen Politik antun freiwillig. Ne? Zuckerbrot und Peitsche, man gibt sozusagen, verabreicht die Medizin, dadurch, dass man eben ein Stückchen Zucker vorher präsentiert. Und da hat sich die Welt nicht groß geändert. Die Leute schauen immer noch politische Talkshows, ärgern sich und gehen dann schlafen. Durchs Internet, wie soll man sagen, ist es nur lauter geworden und ein bisschen undurchsichtiger. Ne?
Der Ärger ist lauter geworden?
Alles. Die Informationsflut, die hat uns, glaube ich, alle übermannt. Und damit meine ich jetzt nicht nur die ganz klassischen Fernseh- oder Radio- oder Zeitungskonsumentinnen, sondern uns alle, auch uns Journalisten. Früher hatten wir immer das letzte Wort. Wir konnten sagen, so ist die Welt. Ne? Die ehrwürdige New York Times hatte bis vor wenigen Jahren noch die Unterzeile All the news that's fit to print, alles, was in eine Zeitung reinpasst. Nee, heute gibt es keinen Andruckschluss mehr, es gibt keine Zeilen- oder Seitenbegrenzungen mehr, es gibt keine Sendezeiten oder Längen mehr, sondern heute kann jeder senden und kommunizieren. Der alte Traum von Brecht, ne, die Radiotheorie, ne, der Empfänger wird zum Sender, ist heute Wirklichkeit und dadurch, dass halt alle sozusagen jetzt nicht nur empfangen, sondern eben auch senden und wir 80 Millionen potenzielle Chefredakteure in Deutschland haben, nicht nur Fußballtrainer, sondern eben auch Chefredakteure, ist es etwas, wie soll man sagen, unübersichtlicher geworden, um nicht zu sagen chaotischer. Man könnte es auch babylonisches Sprachgewirr nennen.
Was würden Sie Menschen empfehlen, wie sie ihre Nachrichten konsumieren sollen heute?
Klug. Klug und mit Bedacht. Und ich bin gerade selber auf dem Prozess hin, dass ich versuche, so ein bisschen nicht nur Digital Detox, sondern auch Information Detox zu praktizieren. Als Journalist ist man sowieso immer neugierig, man liest immer alles, was einem vor die Augen oder die Ohren kommt. Ich habe aber gemerkt, dass mehr nicht immer mehr Information bedeutet, sondern oftmals, dass wir den Wald voller lauter Bäumen nicht mehr sehen, dass wir zu viel Informationswirrwarr haben, dass dieses Netzrauschen einfach so massiv geworden ist, dass man gar nicht mehr die Informationen sucht, findet, die man eigentlich gesucht hat. Das kennt jeder von uns, man sucht irgendwie bei Google nach einem Schlagwort oder nach irgendeiner Information. 2 Stunden später ist man ganz woanders gelandet, wo man gar nicht mehr weiß, warum sitze ich hier eigentlich. Ne? Und das passiert mit TikTok übrigens noch sehr viel schärfer und noch sehr viel früher und noch sehr viel intensiver, weil dort die Informationen durch lauter Schlüsselreize, die also über Bewegtbild, also auf die Kinder einprasseln. Das heißt also, man kann sich diesem Rausch noch weniger entziehen. Und ich würde fast wirklich sogar auch das Wort Rausch im Sinne von Drogen benutzen. Ich glaube, dass was die Mechanismen, die hinter TikTok und Instagram versucht, das ja gerade zu kopieren, ganz bewusst so programmiert ist. Das ist ja kein Zufall, dass diese Apps so gebaut sind, wie sie aufgebaut sind, wie so eine Slotmaschine in Las Vegas, dass ständig immer sozusagen etwas Neues kommt, dass unsere Dopaminzentren im Gehirn mit Maschinengewehrsalven sozusagen ständig befeuert werden, damit wir überhaupt keine Chance bekommen, sozusagen das Ding auszumachen. Das ist nicht unbedingt gesund. Und auch als Journalist ist man da nicht gefeit. Deswegen versuche ich tatsächlich gerade auch so ein bisschen Informationsdiät zu machen und herauszufinden, wie oft muss auch ich als Journalist wirklich mich informieren, was gerade irgendwie auf Twitter geschrieben wird oder bei Instagram gerade irgendwie viral geht. Und wo mache ich das Ding einfach mal aus und lege das Gerät auch bewusst zur Seite und sage, nee, 3-mal am Tag reicht und dann noch vielleicht Tagesschau gucken oder Tagesthemen und ein bisschen am nächsten Morgen nochmal in die Zeitung nochmal nacharbeiten. Aber dann ist auch gut. Und was ich in diesen 3-mal aufs Gerät gucken, was ich da nicht gesehen oder gefunden habe, was wirklich wichtig ist, ist dann auch nicht wichtig. Punkt. Ne? Also es ist so ein bisschen so ein Prozess gerade. Ich kann noch nicht sagen, ob ich es meistern werde, aber selbst jemand, der wirklich mit diesen Geräten jongliert, wie, glaube ich, kaum ein anderer, bin ich an den Punkt geraten, wo ich gesagt habe, nee, ich packe das nicht mehr.
Momentan wird ja auch immer diskutiert, was sind darüber hinaus gehend noch weiter diskutiert, nicht nur, was sind relevante Informationen, sondern was sind verlässliche Informationen. Sie jetzt als Profi bei dem Thema, wie wählen Sie Informationen aus nach Ihrem Verlässlichkeitsgrad?
Das ist eine Schule, die wir natürlich als Journalisten relativ früh beigebracht bekommen. Das heißt, ne, also es gibt so eher eine Journalistenweisheiten, double check your sources. Ich habe ja in den USA auch nochmal Journalistik studiert und da hieß es also immer dieses nicht nur 4-Augen-Prinzip, sondern dass man also eine Meldung aus 2 unabhängigen Quellen sozusagen bekommen muss, bevor man sie weitergibt. Und selbst die Quellen sind ja nicht immer gute Quellen. Das heißt, man muss dann also auch nochmal die Quellen selber hinterfragen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Am, ich glaube, 31. August, also ziemlich genau, jetzt so im Sommer vor, wann war das? Das müsste ich jetzt nochmal googeln.
Aber googeln.
Ja. Nein, das ist ja auch so ein bisschen, man darf das ja auch nicht ganz unterschätzen. Es ist so ein bisschen wie, es gibt so ein paar Dinge, Früher musste man immer auswendig lernen. Mein Politikstudium musste ich irgendwie UN-Resolutionen, also auf den Monat und den Tag eines Jahres, also 50 Jahre rückwärts, auswendig lernen. Und das ist, finde ich, einfach verschwendete Lebenszeit, weil diese Form von Information, die kriegt man ja überall. Und das ist auch keine akademische, wie soll man sagen, Leistung, dass man etwas nachschlagen kann. Dieses Beispiel, worauf ich hinaus wollte, mit dem Zwei-Quellen-Prinzip. Ich habe die Morgensendung bei Bayern 3 hier gleich um die Ecke im Bayerischen Rundfunk moderiert. Das war ein Sonntagmorgen. Und da fuhr eine adelige Lady Di in Paris mit dem Fahrzeug an der Betonsäule und verstarb. Und es ist irgendwie 4 Uhr, 5 Uhr morgens gewesen. Sie sitzen alleine in diesem riesen Hochhaus da vom Bayerischen Rundfunk, bekommen jetzt diese Meldung über den Ticker und wissen nicht, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? Machen Sie das Mikro jetzt an und verbreiten Sie das? Was tun Sie? Ne? Und dann legt man lieber nochmal eine Platte auf, ne? CD, und spielt noch einen Song. Ruft in Panik dann in London bei dem Korrespondenten des Bayerischen Rundfunks oder der ARD an. Der schläft noch. Den bittet man dann, sich schlau zu machen, und legt man noch eine Platte auf. Ne? Sicher ist sicher, bevor man einfach eine Falschmeldung in die Welt setzt, die man dann nicht mehr zurückholen kann. Und als dann, wir haben dann noch 10 Minuten gewartet, und als dann aber das Innenministerium diese Meldung, also das französische Innenministerium, die Meldung bestätigt hatte, dann hatte ich eine zweite Quelle. Ne? Innenministerium denkt sich nichts aus, das ist relativ sicher. Und dann macht man tatsächlich das Mikrofon an und sagt: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Soeben ereilt uns eine Eilnachricht. Es sieht so aus, als sei, ne? Und dann macht man das, was man als Journalist so macht. Und dieses Prinzip muss jetzt jeder eigentlich anwenden, wie ich vorher schon gesagt habe. Ja. Jeder ist jetzt selber Chefredakteur geworden. Wenn Sie etwas im Internet aufschnappen über WhatsApp oder über Facebook oder Instagram oder Twitter oder wie auch immer, dann dürfen Sie das nicht eins zu eins gleich weiter. Sie dürfen es, aber dann tragen Sie halt zu diesen Fake News bei, dann sind Sie sozusagen nicht derjenige, der die Fake News in die Welt gesetzt hat, sondern Sie sind verantwortlich für die Leute, die Ihnen folgen. Sie sind Chefredakteur von 200 Ihrer Familienmitglieder, besten Freunden, Kollegen, Kegelkameraden, Skatkameraden, was auch immer. Und für die sind Sie der Chefredakteur in dem Moment. Und wenn Sie etwas ungeprüft sozusagen weiterverbreiten, dann sind Sie das Problem. Nicht die Leute, die den Schmarrn ursprünglich mal in die Welt gesetzt haben. Sie sind verantwortlich. Und das ist eine neue Denke. Insofern, glaube ich, muss jeder von uns ein Stück weit, ne, Professor Perksen hat diesen Begriff ja geprägt, die redaktionelle Gesellschaft. Wir müssen alle ein Stück weit journalistisch denken in der heutigen Zeit. Weil jeder von uns, der so ein Gerät hat, hier mein Smartphone oder ein Tablet oder jeder, der am Internet angeschlossen ist, hat nicht nur den Luxus auf den Zugang zum Weltwissen, sondern auch die Verpflichtung, verantwortlich damit umzugehen.
Das sind starke Worte. Vielen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben. Der Grimme-Preis-Jury hat ja auch schon mal über Sie geschrieben und hat da Ihre Einzelleistung als Person gewürdigt, dass die demokratische Gesellschaft von Ihren Analysen und Impulsen profitiert. Herr Gutjahr, Sie teilen Ihr Wissen ja auch, Sie bloggen selber, Sie gehen raus. Wie bereiten Sie Ihre Nachrichten auf? Also ich habe jetzt schon gelernt, morgens, wenn Sie aufwachen, checken Sie mal, was läuft überall auf den Kanälen, wo setze ich meinen Akzent? Und dann nehmen Sie aber auch die Themen und reiten mit der Welle nach vorne in den neuen Medien.
Ja, gut, ich meine, bei mir ist es ja auch sozusagen Teil meiner Profession, meines Berufs, dass ich das tue. Aber das Schöne daran ist, ich mache es ja auch so. Das heißt also, ich kriege ja auch kein Geld dafür, dass ich blogge, sondern bestes Beispiel. Gestern Nacht hat Meta, also der Mutterkonzern von Facebook, seine neuen Quartalszahlen präsentiert. Und gleichzeitig gibt es gerade aktuell eine große Diskussion darüber, wie Instagram, also dieses ursprüngliche Fotonetzwerk, das Facebook mal geschluckt und gekauft hat und jetzt sehr, sehr erfolgreich geworden ist, dass das jetzt immer mehr zu TikTok wird, weil die Chinesen, also dieses chinesische Netzwerk TikTok, einfach Facebook die Nutzer abspenstig macht. Und dann ist es halt Mitternacht, als diese neuen Quartalszahlen bekannt gegeben worden sind und Mark Zuckerberg dazu also auch noch Rede und Antwort gestanden hat nachts. Und ich liege schon im Bett, höre mir das an und dann denke ich mir, wow, das war jetzt gerade eine Bombe, die da gezündet wurde, also als Geschichte. Und dann stehe ich nochmal auf, setze mich an den Computer und schreibe einen Blogpost dazu oder in diesem Fall gestern mache so ein Thread bei Twitter und fasse zusammen, was da gerade eben verkündet worden ist und gebe ganz zum Schluss noch meine Bewertung sozusagen mit dazu. Natürlich im Twitter-Stil mit entsprechend Kürze, ne, 280 Zeichen, aber so, dass es, glaube ich, viele gelesen und auch interessiert hat. Und dann beginnt nochmal eine Diskussion, das ist ja auch das Schöne im Netz, dass es dann nicht zu Ende ist, sondern dass es danach sozusagen, wenn man was gesendet hat, nicht wie früher im Fernsehstudio, ne, kaum ist die Sendung zu Ende, liefert man sich ein Wettrennen, wer zuerst sozusagen mit dem Auto den Firmenparkplatz verlassen hat, sondern die Diskussion beginnt ja dann noch. Und dann ist es 1 Uhr, 2 Uhr, bis die Leute das ausdiskutiert haben, was man da gerade ins Netz gestellt hat. Und dann mache ich um 2 Uhr auch den Rechner zu und aus und freue mich auf die Diskussion am nächsten Morgen dann.
Mhm. Aber die Diskussion verläuft ja auch nicht immer friedlich an der Stelle. Wir haben viel Äußerungen, die sehr persönlich sind, auch im Netz. Sie selber sind ja auch mal davon betroffen gewesen. Wie konnten Sie sich schützen, beziehungsweise was ist Ihnen passiert und was haben Sie für sich als Person, die sich dann ja doch öffentlich auch mit ihrer Meinung zur Diskussion stellt und unmittelbare Kommentare bekommt, wie haben Sie sich da jetzt verändert dadurch?
Gut, in dem Zusammenhang, auf den Sie anspielen, konnte man da gar nichts machen. Ich war zufällig an zwei Orten, wo es gerade sehr zur Sache ging. Das eine war so ein Terroranschlag in Nizza, da war ich zufällig mit der Familie und dann war ich hier in München, als der Amokläufer um sich schoss am Olympia-Einkaufszentrum und habe dort meine Arbeit gemacht, habe dort berichtet. Und dann gerät man auch im Netz ins Kreuzfeuer im wahrsten Sinne des Wortes, und zwar ins Verbalkreuzfeuer, und dann wird man von diversen Spinnern und Menschen, die da auch viel Geld mit verdienen übrigens, also Facebook und Google, ganz am Anfang, die nutzen das natürlich auch aus, dass da Verschwörungstheoretiker wirre Theorien einfach in der Welt verbreiten und dadurch sehr viel Klicks und damit sehr viel Aufmerksamkeit und damit auch sehr viel Werbung verkaufen. Ne? Also Google und YouTube, YouTube gehört ja zu Google und Facebook, die machen sehr viel Geld auch an diesen Kollateralschäden, die im Netz produziert werden. Es ist kein Zufall, dass sich Hass und Fake News so rasant wie Lauffeuer um die ganze Erde verbreitet haben und über Jahre lang dort auch ungebremst getobt haben und toben durften, weil das ganz viele Milliarden Profit gebracht hat für diese Unternehmen. Und das heißt, das ist eine Phase, in der wir jetzt alle drin sind. Das kann man mögen oder eben auch nicht mögen. Und wenn man da zwischen die Fronten gerät, dann ist das auch nicht sehr schön. Hat uns auch eine Weile zurückgeworfen, beschäftigt. Das ist auch so ein Moment, wo man sich überlegt, gehe ich jetzt offline? Ne? Also warum tut man sich das an? Aber das wäre auch das Verkehrte, weil warum dieses Geschenk des Internets ausgerechnet diesen Spinnern und vor allem diesen Konzernen überlassen, die mit so einem Schrott und so einer erbärmlichen, wie soll man sagen, Masche auch noch Geld verdienen wollen? Nee, wenn wir nämlich uns alle zurückziehen aus dem Netz und diesen Leuten, diesen Kräften alleine überlassen, dann können wir den Laden, dann können wir unsere Gesellschaft dicht machen. Nein, du brauchst immer, wie soll man sagen, die stummen Vernünftigen, die auch irgendwann mal Position beziehen und sagen, nee, das wollen wir nicht. Google, wir wollen das nicht. Facebook, wir lassen uns von euch mit euren Algorithmen nicht mehr für dumm verkaufen und wie Laborratten sozusagen eure Algorithmen auskosten und mit den Spätfolgen damit leben. Das ist so ein bisschen wie Bankenkrise, ne? Die Profite einstreichen, aber wenn es schief geht, dann die Gesellschaft dafür zahlen lassen. Das funktioniert so nicht. Und deswegen müssen wir alle nicht nur schimpfen oder nicht nur still heimlich sagen, ja gut, ach, ich bin eh nicht auf Twitter, sondern wir müssen aktiv reingehen. Wir müssen das Eisen jetzt formen, solange es heiß ist und geschlagen werden kann. Und wir müssen uns alle, wir haben da alle ein Stück auch Bringschuld. Jeder, der WhatsApp nutzt, muss auch dafür sorgen, dass diese Plattformen sauber bleiben und dass man sich dort auch benimmt. Und dass man das auch gesellschaftlich auch ahndet, wenn dort wieder der verrückte Onkel irgendwelche idiotischen Theorien oder Thesen in die Welt setzt und sich dort einfach aufführt wie am Stammtisch. Nein, das ist kein Stammtisch. Das ist ein Stück, wie soll man sagen, ja, Gesellschaftskultur. Sie würden einen Menschen in der U-Bahn ja auch nicht plötzlich anschreien und sagen, du Sau oder... Ne? Also das Internet enthemmt wahnsinnig und wir müssen diesen Leuten beibringen, nee, du hast dich da genauso zu benehmen wie jeder andere. Auch deine Freiheit endet dort, wo die des anderen beginnt.
Mhm. Also auch so eine Art Netiquette weiter nach vorne bringen. Wie ist das bei Ihnen zu Hause? Also ich schätze mal, auch Sie haben ja eine Familie, Eltern, eine Generation, die jetzt ja nicht mit den sozialen Medien oder mit Tablets, Telefons so aufgewachsen sind wie junge Menschen heute. Wie kann man dort vermitteln, diese Inhalte zu prüfen, dass es nicht gleichzusetzen ist wie mit Zeitungsinhalten, die man früher gedruckt gelesen hat oder öffentlich-rechtlichen. Eben genau dieses auch fand ich sehr beeindruckend, eben für mich, dass Sie gesagt haben, Sie sind Ihr eigener Chefredakteur, jeder von uns, und dafür verantwortlich, was Sie auch weitergeben. Ist ja auch ein bisschen wie Klatsch und Tratsch, womit mache ich mich interessant oder schmücke ich mich auch mit Positionen anderer? Wie ist es bei Ihnen, zum Beispiel bei Ihren Eltern, nutzen die soziale Medien?
Das Schöne bei meinem Vater ist, der war seinerzeit eigentlich derjenige, der mich auch in diese Welt mit reingeführt hat. Ich kann mich erinnern, wir hatten schon sehr früh einen Apple Macintosh. Ich frage immer alle, ob ich von Apple bezahlt werde, weil ich ja auch irgendwie...
Sie haben das erste iPad für sich geschnappt.
Ich habe das erste iPad mir geschnappt. Und ich bin damals nicht als Kind in einen großen Bottich mit Apfelsaft gefallen wie Obelix und habe diesen Zaubertrank genossen, sondern bei mir war das so, mein Vater hatte sich für seine Büroarbeit, er arbeitete damals in der Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft, hier gleich um die Ecke, und hat sich für die Büroarbeit, ich glaube 1986, das war ein Jahr oder 85, bin mir nicht ganz sicher, also es war das Jahr, nachdem der Apple Macintosh auf den Markt kam, und das war dieses revolutionäre Gerät, das ja Steve Jobs sozusagen zum Superstar gemacht hat, wo man zum allerersten Mal einen Computer mit einer Maus bedienen konnte, mit einer grafischen Oberfläche. Ne? Da hat Microsoft noch 10, 15 Jahre lang schwarze Bildschirme mit grünen Buchstaben und irgendwelchen Befehlen, die man da auswendig lernen musste, damit sich da überhaupt was regte, gearbeitet. Und der Apple Macintosh Computer war der erste, den man also grafisch mit einer Maus und mit so einem kleinen Pfeil bedienen konnte. Und den hat sich mein Vater damals für 10.000 D-Mark privat gekauft. Wurde auch nicht vom Arbeitgeber sozusagen mit unterstützt, sondern den hat er sich selber gekauft, in sein Büro gestellt und auf einmal ja seine Arbeit revolutioniert. Er konnte Briefe schneller tippen. Es gab eben die Möglichkeit, da eben auch für Tipper und so weiter, musste man nicht per Schreibmaschine nochmal das ganze Blatt nochmal neu anfangen und einen Laserdrucker. Das heißt, man hatte also wirklich einen kleinen Verlag plötzlich auf seinem Schreibtisch stehen. Und das hat mich als Kind so beeindruckt. Ich war vielleicht 8 oder 9 Jahre alt und kam dann immer nach der Schule zu ihm und habe dann also seinen Rechner gehijackt, übernommen und habe dort gemalt, habe meine Schülerzeitung drauf getippt und ausgedruckt, und das war für mich ein Segen. Und der hat mich damit sozusagen, der hat dieses Feuer in mir ja erstmal geweckt. Und jetzt ist er Mitte 80 und er hat immer noch einen Macintosh, aber einen, den ich von zu Hause aus fernbedienen kann. Das heißt, letztes Jahr war ich ja in Washington. Und wenn immer er jetzt Probleme damit hat, weil er mit den Software-Updates nicht mehr hinkommt oder weil es ihm halt wirklich zu anstrengend und zu kompliziert wird, dann kann ich mich auf seinen Rechner aus der Ferne sozusagen zuschalten und kann es reparieren. Und das ist sozusagen, wie soll man sagen, dann, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, dass quasi er diesen Funken in mir oder diese Saat in mir gesät hat und die ist dann aufgegangen, hat meine berufliche Karriere natürlich auch gefördert und jetzt kann ich ihm sozusagen alles das, was er nicht mehr versteht, kann ich ihm jetzt sozusagen zurückzahlen dadurch. Und das finde ich ehrlich gesagt eine sehr hübsche Analogie zu dem, was in der Gesellschaft gerade passiert. Einen Satz noch dazu. Ich glaube, wir sollten auch gerade jetzt in dieser Phase, wo das Alte nicht mehr funktioniert, also das klassische Analoge, Sie können sich ohne Computer ja noch nicht mal mehr ein Bahnticket irgendwie am Schalter mehr kaufen, weil das ist ja alles irgendwie platt gemacht worden oder Online-Banking. Das heißt also, wir sind darauf angewiesen, dass wir die digital sind, aber das Analoge sozusagen funktioniert ja auch nicht mehr. Das heißt, wir sind jetzt gerade so zwischen den Stühlen. Das Analoge funktioniert nicht mehr, das Alte funktioniert nicht mehr, das Neue noch nicht, gerade hier in Deutschland, weil wir ja einfach digital ein Entwicklungsland sind. Schauen Sie mal in die Schulen rein, schauen Sie mal in die Lehrpläne rein, da ist nichts. Noch nicht mal nach Corona, irgendwas hat sich dann, da hat sich null geändert. Ich habe eine befreundete Lehrerin, die hat noch nicht mal hier in Bayern, also ausgerechnet im Vorzeigeland Bayern, die hat noch nicht mal eine E-Mail, eine dienstliche, also von ihrer Schule. Das heißt, die kommuniziert mit den Eltern über WhatsApp und über Google. Ich weiß auch nicht, ob das so datenschutzrechtlich alles in Ordnung ist, aber mein Gott, bevor sie es gar nicht macht, da muss man diesen Lehrern ja noch dafür danken, dass die sich dann wenigstens selber helfen. Worauf ich hinaus wollte ist, wir haben hier wirklich gerade etwas Historisches. Das passiert nur alle 500 Jahre mal, das letzte Mal mit Gutenbergs Druckerpresse. Und ich glaube, diese generationenübergreifende Zusammenarbeit, dass sozusagen die Kids mit ihrem digitalen, mit ihrer Neugier und mit ihrer digitalen Energie, die sie natürlich an den Tag legen, die könnten den Älteren helfen, sozusagen, genauso wie ich das mit meinem Vater mache, um sich dort besser zurechtzufinden. Ja, Kids haben auch eher einen eingebauten Bullshit-Detektor, nenne ich das. Weil die sind schon so oft reingelegt worden von ihren Kameradinnen und Kameraden in der Schule mit irgendwelchen Fake News oder mit irgendwelchen gefotoshoppten Bildern, die natürlich irgendwie erfunden oder gefaked sind. Den kann man nicht mehr so schnell irgendwie was vormachen, sagen wir mal so im Netz. Die Probleme, die wir jetzt auch gerade bei diesen ganzen Querdenkern oder so erlebt haben oder Menschen, die auf irgendwelche Fake News reinfallen, das sind erstaunlicherweise ältere Menschen. Das sind Leute, die sind 50, 60, 70 Jahre alt. Die sind genauso, wie Sie vorher gesagt haben, noch mit den klassischen Zeitungen und mit dem Fernsehen sozialisiert und die denken, alles, was sie auf dem Bildschirm sehen, ist schon 10-mal geprüft und muss deswegen stimmen.
Ja.
Die Kinder misstrauen erstmal allem. Und wenn man da sozusagen voneinander lernen könnte, das heißt also, die älteren Generationen so ein bisschen mehr so das Fundament, auch ethische Fragen vielleicht, auch, wie soll man sagen, ganz klassische Tugenden, ne? Und umgekehrt die Kinder aber mit ihrem technischen Know-how, wenn die miteinander reden würden oder häufiger zusammen surfen würden oder gemeinsam das Internet, wie soll man sagen,
erarbeiten
würden, glaube ich, dann bräuchte man auch gar keine großen Lehrpläne mehr. Die brauchen wir sowieso. Also es wird sowieso Zeit, die mal zu ändern. Aber ich glaube, dann hätten wir 90% aller Probleme nicht, die wir im Moment gerade haben im Netz.
Mhm.
wenn Sie erzählen, dass Sie nach der Schule zu Ihrem Vater ins Büro gegangen sind, aber doch schon da auch für die Schülerzeitung gearbeitet haben. Also das journalistische Interesse war doch schon ganz früh da. Wurde das gefördert in Ihrer Familie?
Ja, also natürlich. Mein Vater ist ja auch publizistisch tätig gewesen, hat sich auch in seiner Studienzeit, der ist Jurist, aber hat sich da immer was dazu verdient in dem Artikel, ich glaube für den Bonner Generalanzeiger. Ist lustig, für den habe ich neulich auch zum ersten Mal geschrieben, also auch da schließt sich der Kreis wieder so ein bisschen was dazu verdient hat. Also machen wir uns nichts vor. Gerade wir in Deutschland sind sehr geprägt über unser Elternhaus. Die Möglichkeit, dass man auch mal, wie soll man sagen, als mit Migrationshintergrund oder mit Eltern, die, keine Ahnung, Handwerk erlernt haben, dass die dann plötzlich irgendwie in der Universitätsprofessoren werden. Das gibt es in keinem Land so selten wie in Deutschland. Wir sind schon immer sehr sozusagen, ne, also diese Schichten oder diese Bildungsgrade zu wechseln oder so. Wir sind immer sehr noch determiniert, unsere Biografien über unsere Eltern. Das ist in keinem anderen Land so festgelegt, ne, wie du geboren wirst, deine Zukunft ist zu 80-90% damit schon entschieden. Und in meinem Elternhaus, gut bürgerlich mit zwei Akademikereltern, klar, da konnte nicht viel anbrennen.
Wurde dann abends bei Ihnen heiß diskutiert, auch über Politik, so am Abendbrottisch, wurde Gesellschaft besprochen?
Ja, wobei
Also ich frage so, weil Ihre Prägung, Wertvorstellungen, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, man nimmt viel mit von zu Hause, dass es auch ein Vermittlungsort ist sozusagen.
Wurde die Eltern sind Ihnen, schon immer, ja, sind schon immer so Rollenbilder, aber dann natürlich auch der Freundeskreis und in der Universität spätestens bildet man ja meistens auch die Freundschaften, die einen das ganze Leben dann begleiten noch. Ich würde sagen, die Schulzeit und das Elternhaus und natürlich auch der Wohnort. Ich meine, wenn man hier in München in der Innenstadt aufwächst, dann hat man natürlich auch ein anderes Umfeld und da muss ich ganz ehrlich sagen, trifft so ein bisschen so dieses Klischee vom alten weißen Mann so ein bisschen auch schon auf mich zu, dass ich einfach sehr privilegiert bin. Ich bin in einer Männerwelt aufgewachsen, bin also die Chefs und also ich glaube, wie viele DAX
sehr wenige. Jetzt müsste ich
Vorständinnen
googeln.
Gibt es, ich glaube zwei oder eine, ja, glaube ich nur noch, weil SAP ist ja auch gerade geschasst worden. Das heißt also, wir haben immer noch, das mit dieser ganzen Selbstregulierung und so weiter funktioniert vorne bis hinten nicht. Das heißt also, wir sind noch in einer sehr patriarchalischen, geprägten, weißen Akademikerwelt. Ne? Auch wenn man Journalist ist in den Redaktionen, ne? Es ist alles der gleiche Schlag Menschen, der dort lebt. Und da hat uns das Internet so ein bisschen, finde ich, auch den Spiegel vor die Augen gehalten und gesagt, nee, es gibt Leute, die haben andere Meinungen oder andere Agendas, ne? Und denen ist halt die Meldung, die wir eher so ins Vermischte oder gar nicht bringen, für die ist die halt wichtiger, ne? So. Da muss man auch gar nicht von Zensur reden oder so, sondern einfach, ne, das ist eine andere Weltsicht. Und die prallen jetzt ungebremst aufeinander, wie so 2D-Züge, die mit Vollspeed aufeinander zurasen. Und deswegen kracht es auch überall in der Welt. Ne? Deswegen haben wir diese Kollision in Amerika gerade zwischen Demokraten und Republikanern, die sich auf nichts mehr verständigen können. Und dann wird auch mal das Parlament gestürmt, weil es einfach diese Puffer nicht mehr gibt, diese Vermittler dazwischen. Und da weine ich so ein bisschen der alten Welt hinterher, weil wir Journalistinnen und Journalisten ja immer auch so ein bisschen, wie soll man sagen, noch so eine Vermittlerrolle hatten, die fällt jetzt einfach weg. Also jetzt schlägt jeder auf den anderen ein, bist du nicht meiner Meinung, dann bist du mein Feind. Und das ist ein Kulturkampf, das ist ein richtiger Kulturkampf. Mhm. Und man ist schon fast geneigt zu sagen Krieg. Und da stecken wir gerade mitten in den Anfängen. Ich glaube auch nicht, dass es in den nächsten Jahren besser, sondern ich glaube, es wird eher schlimmer, wenn dann noch eine Wirtschaftskrise mit dazu kommt oder eine richtige, reden alle gerade von Rezession. Was ist, wenn wir eine Depression haben werden? Dann könnte ich mir vorstellen, dass dann die Menschen erst recht aus Not oder aus Angst, Existenzangst auch. Ne? Das mit Corona ging ja jetzt gerade mal noch so mal gut. Mhm. Aber wer sagt denn, dass das nicht nochmal passiert oder dann nochmal heftiger oder dass die Gefahr von woanders kommt? Dann könnte ich mir vorstellen, wird das Internet dazu beitragen, dass dann wirklich, und zwar, dass das dann nicht nur im Internet bleibt, wir haben über diese Hasskommentare und über Fake News gesprochen, sondern dass das dann auf der Straße ausgetragen wird. Und da meine Sorge, weil ich jetzt gerade ja auch aus Washington zurück bin, wo ich das letzte Jahr verbracht habe, ich könnte mir vorstellen, dass wir bei den nächsten Wahlen in den USA, es muss jetzt noch nicht in diesem Herbst bei den Parlamentswahlen, aber spätestens bei der Präsidentschaftswahl 2024, dass es da zu bürgerkriegsartigen Ausschreitungen und zwar nicht nur in Washington, sondern in den Metropolen der USA kommen wird. Und dass die dort ein Waffenproblem haben, das wissen wir alle. Also ich möchte den Teufel nicht an die Wand malen. Ich will nur sagen, diese Zeit, in der wir gerade leben, das ist brandgefährlich. Und wir haben da alle eine Verantwortung drin.
Das sind wunderbar abschließende Worte, Herr Gutjahr. Vor allem
ja, jetzt habe ich richtig Lust gemacht. Jetzt habe ich aber
nein, die Stimmung auf den Höhepunkt. Sich selbst. Ich frage Sie jetzt nochmal anders. Im Moment sind Sie in München. Auf welche Schule sind Sie denn gegangen? Vielleicht könnten Sie da ja auch den jungen Menschen und den Lehrern noch eine Brücke schlagen wollen. Vielleicht wäre das ja noch was an Verantwortung, was wir jetzt hier in diesem Podcast begründen könnten.
Ich bin viel mit Schülerinnen und Schülern zugange. Ich unterrichte ja selber an diversen Universitäten auch Journalismus und bin auch ab und zu eingeladen beim Lehrerverband und diskutiere mit denen dort ihre Sorgen. Ich versuche da schon irgendwie auch so ein bisschen beratend tätig zu werden oder auch vielleicht auch nur einfach die Hand zu halten, wenn die Leute einfach sagen, wir packen das alle nicht mehr. Aber um das nochmal auf eine positivere Schiene zu setzen, dieses Geschenk, das Weltwissen sozusagen jetzt in der Hosentasche mit sich führen zu können, auf alle Informationen der Welt zuzugreifen, etwas, was früher nur Geheimdienste oder Könige und Kaiser hatten, das haben wir jetzt alle sozusagen in unserer Hosentasche. Das ist ein gigantisches Geschenk und ja, das birgt natürlich Risiken und Probleme und da müssen wir jetzt auch durch. Das ist auch nicht einfach und es hat niemand gesagt, dass es einfach wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn wir diese Irrungen und Wirrungen und auch diese ganzen Debatten um Fake News und Propaganda im Netz mal hinter uns gelassen haben, dass wir dann einfach eine so viel bessere und auch gerechtere Welt erleben werden, als wir sie jemals hatten, haben konnten. Ich hoffe, dass ich diese Phase der Häutung des Internets und der Digitalisierung auch noch miterleben darf. Aber es ist ein Generationenprojekt und wir stecken gerade mittendrin. Also es ist noch nicht zu Ende. Ich kann noch nicht sagen, wie lange es dauert. Da bin ich sowieso meistens sehr schlecht, was das angeht, so Zahlen, Jahreszahlen schätzen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir auch diese Technik irgendwann mal in den Griff bekommen und zum Guten nutzen. Im Moment gerade ist ein bisschen anstrengender. Das hat aber auch mit Covid und vielen anderen Dingen, weltpolitischen Dingen zu tun, die nichts mit dem Internet oder wenig mit dem Internet zu tun haben. Also das kommt jetzt alles ziemlich dick auf einmal gerade. Aber ich bin mir ziemlich sicher, von allen Dingen, das Internet und die Digitalisierung der Gesellschaft ist ein Segen für uns. Und ich bin richtig dankbar, in dieser heißen Phase des Internets geboren zu sein. Und wenn ich allen Menschen, die das jetzt noch hören, eines mitgeben kann, irgendwie, es ist historisch, was wir hier gerade um uns herum erleben. Ich habe ja gerade gesagt, wir haben noch die E-Mail miterlebt, ne, die erste, die wir geschrieben haben und selbst TikTok und all diese Dinge, die jetzt irgendwie uns vielleicht irgendwie auch den Schlaf rauben oder sagen, irgendwie, es interessiert mich nicht. Das sind Geschenke, das ist eine wahnsinnige, ne? Wir sind Zeitzeugen einer Revolution gerade und ich glaube in hunderten von Jahren werden die Wissenschaftler, die Gelehrten, die Historiker mal sagen, das war eine der prägendsten Zeiten in der Entwicklung der Menschheit. Ne? Die Digitalisierung, die Informationsexplosion, die Vernetzung, dass jeder Mensch wirklich mit jedem anderen direkt unmittelbar verbunden ist, das gab es so noch nie. Und Und in dieser Phase der Geschichte gelebt zu haben, finde ich großartig. Und wenn ich eines Tages meinen letzten Tweet abgesondert habe und mich dann in Ruhe schlafen lege, will ich wenigstens die Faust nochmal in die Luft heben und sagen, es war anstrengend, war nicht immer lustig, aber es war auch verdammt aufregend. Rock'n'Roll.
Was bringt Sie denn eigentlich immer zum Lachen, wenn Sie mal im Netz unterwegs sind? Gibt es da so einen Klassiker wie das Katzenvideo?
Ja, diese Tiervideos, die gehen ja immer Tiere und kleine Kinder. Das galt schon im Fernsehen immer, ne? Wenn du Quote machen willst, Tiere und kleine Kinder bringen immer Quote, Einschaltquote. Da ist das Netz auch gar nicht so anders als sonst. Ach Gott, ich schmunzle immer wieder über so schräge Schlagzeilen vom Postillon, der Satire-Seite. Oder ja, auch, keine Ahnung, wenn ich erlebe, dass dass sich aus dem Netz. Die Menschen sind unheimlich kreativ. Das darf man ja nie vergessen. Ne? Also auch wir haben den ganzen Dreck der Menschheit im Netz, wir haben aber auch die ganze Kreativität der Menschheit im Netz. Und zu erleben, wie sich dann manche Dinge dort auch verselbstständigen und alle dazu beitragen, etwas noch lustiger zu machen, so Memes, ne, das Teilen von lustigen Sätzen oder Bildern irgendwie oder Kommentaren zum aktuellen Weltgeschehen oder so etwas, das hilft schon sehr. Ich meine, wir haben ja sonst nicht so viel zu lachen, siehe Putin und siehe Corona und weiß der Teufel, ne, und Inflation. Und dann ab und zu mal irgendjemanden, der einen netten Einfall hatte oder vielleicht in der Community eine lustige Idee hatte und die gemeinsam sozusagen erarbeitet und perfektioniert zu haben und die dann mit der Welt zu teilen und dann sozusagen gemeinsam mal für einen Augenblick die ganze Last der Welt mal zu vergessen und einfach nur zu lachen oder zu grinsen, das ist schon wirklich hervorragend. Auch das gibt es im Netz. Und wie gesagt, ich mache ja gerade so ein bisschen Informationsdetox und so. Ich würde aber nie komplett irgendwie sagen, nee, ich ziehe mich zurück und Internet, das ist mir zu anstrengend, weil genau auf diese Dinge zu verzichten, das ist mir nicht wert. Die Vorteile des Netzes überwiegen bei Weitem all den Dingen, die uns jetzt so komplex und so schwierig erscheinen. Und das ist es absolut wert. Also diese Technik zu erlernen und nicht zu beherrschen, aber den Umgang damit zu beherrschen, das ist, glaube ich, eine Kulturtechnik, der sollte man sich nicht entziehen, weil das Leben wäre dann auch ein bisschen farbloser.
Mehr über diese Kulturtechnik noch, die digitale Kommunikation, ihre Chancen und Risiken vor einem wissenschaftlichen Hintergrund, besprechen Sie mit Martin Lang noch in den RHI-Kontexten, unserem Videoformat auf YouTube aus dem Roman-Herzog-Institut, wo jeder, der jetzt noch mehr über Richard Gutjahr und die wissenschaftliche Herangehensweise an seine Themen lernen möchte, einfach auf den Link, der auf unserem YouTube-Kanal zur Verfügung steht, klickt. Wer mehr zu Ihnen lesen will, sich schlau machen will, was der Postillon ist, klickt einfach hier unten in die Shownotes und erfährt noch alles andere Wichtige. Ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie Ihre Gedanken und Analysen mit uns geteilt haben und hoffe, dass Sie das nächste Mal auch wieder einschalten, wenn der neue Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut kommt. Mein Name ist Tina Meyer-Schneider. Danke, Richard Gutjahr.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Vielen Dank.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle 2 Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!